Paris, 16. Juni 1849, lieber Wilhelm. Ich sitze in diesem Augenblick in einem Hotel in der Rue de Lille. Rechts sieht man an dem famosen Palast vorbei, in dem Napoleon alle Könige Europas einsperren wollte, weiter über die Seine auf den Pont Royal. Es regnet entsetzlich, die Frauen heben ihre Kleider so graziös empor wie möglich und mancher schöne Fuß verliert sich reizend in der nassen Ferse. Der Zufall wollte es, dass ich am Mittwoch, den 13. Juni, morgens 6 Uhr hier eintraf. Einige Tage vorher hatte ich mir in Lüttich in Belgien eine Wohnung gemietet, gerade an der Eisenbahn und etwas am Berge, zwischen Blumen und Bäumen, und es war sehr schön ringsumher. Aber ich weiß nicht, wie es kam, ich langweilte mich abscheulich und wälzte mich mit den verschiedensten Plänen 3 Tage lang auf dem Sofa herum. Mit einem Worte, ich fühlte, dass ich nicht an meinem Platze war. Es ging etwas in der Welt vor, und es ärgerte mich, dass ich nicht dabei war. Für die Pfalz konnte ich mich indes nicht entschließen. Ich halte diese Geschichte für eine sehr prekäre, und ich müsste mich sehr irren, wenn sie nicht in den nächsten Tagen ein trauriges Ende nähme. Nur Frankreich konnte die Pfalz und ganz Deutschland retten. Ich fühlte, dass der Augenblick gekommen sei, wo die Franzosen sich entschließen müssten. Die römische Geschichte trieb die Sache zur Entscheidung. Genug, ich reiste hierher. Ich beging wahrscheinlich, wie schon so oft, eine Unvorsichtigkeit, aber ich konnte nicht anders. Es war 6 Uhr morgens, als wir auf dem Pariser Bahnhof anlangten. Alles war von Soldaten besetzt. Schon seit einigen Tagen fürchtete man eine Emeute, und die umfassendsten Regeln waren getroffen. Sofort fuhr ich in die Stadt hinunter. Sie sah diesmal ganz anders aus als im Februar 1848, wo ich unmittelbar nach der Revolution hier eintraf und mitten in der Nacht, über lauter Barrikaden steigend, nur mit Mühe und Not, nach langem Umherirren, in die miserabelste Kneipe gelangte. Diesmal rollte mein Wagen lustig dem Boulevard Bonne Nouvelle zu. Alle Straßen waren ruhig, nur Arbeiter eilten vorüber, eine Zeitung in der Hand, während dem Gehen lesend, es war, als ob die Blätter etwas ganz Außerordentliches enthielten. Dies war wirklich der Fall. Die Montagne der Nationalversammlung forderte nämlich das Volk geradezu auf, zu den Waffen zu greifen, um die Majorität zu stürzen und die Schande des Angriffs auf Rom und das Verbrechen der Verletzung der Konstitution zu rächen. Ich sah ein, dass ich diesmal nicht unmittelbar nach, sondern unmittelbar vor einer Revolution in Paris eintraf. Meine Ahnung ging in Erfüllung. Mein politischer Instinkt hatte mich nicht getäuscht. Zunächst stieg ich in einem Hotel gegenüber der Börse ab, im Herzen der Stadt, und erquickte und reinigte mich von meiner nächtlichen Fahrt. Um 7 Uhr setzte ich meine Wanderung durch die Stadt fort. Es wurde schon lebendiger. Vor allen Dingen machten die Zeitungsverkäufer Geschäfte, denn alle radikalen Blätter enthielten die wütendsten Artikel, die direkt zum Erheben der Massen aufforderten und zu einer Demonstration einluden, die sich vom Château d'Eau aus über die Boulevards zu dem Palast der Nationalversammlung bewegen sollten. Vor dem Büro der Vraie République, ein rotes Journal, war die Straße gesperrt von Leuten, die die ersten Nummern kaufen wollten. Von 7 bis 9 Uhr veränderte sich die Physiognomie der Stadt nur wie gewöhnlich. Paris erwachte und fing an zu arbeiten. Es gibt keine fleißigere Stadt auf der Welt. Die Läden öffneten sich, die Wagen rollten, die Trottoirs füllten sich mit Fußgängern. Alles schien den gewöhnlichen Gang gehen zu wollen. Es war das herrlichste Wetter. Die Sonne funkelte aus dem schönen blauen Himmel herab. Französisch heitres Tageslicht lag über den hohen Häusern, dem Tuileriengarten, der Seine und über der ganzen immensen Stadt. Der Zufall will es, dass ich einige Bekannte treffe, die zu unserer Partei gehören. Sie waren in alles eingeweiht. Schon vor 2 Tagen hatten die Arbeiter losschlagen wollen. Die Montagne, Ledru Rollin an der Spitze, hielt sie aber zurück. Am Mittwoch sieht man ein, dass die Geschichte aber nur mit den Waffen zu schlichten ist, und man verabredet die friedliche Demonstration, welche einen Barrikadenkampf im Gefolge haben sollte. Dies Zögern der Montagne während der vorigen Tage schien mir sehr schlimm. Auch die friedliche Demonstration war in meinen Augen Unsinn. Das Gouvernement zählte 150.000 Mann Soldaten in und um Paris und war entschlossen zu allem, würde daher auch die Demonstration verhindern. Genug, ich verstand die Geschichte nicht recht. Ich war der Ansicht, dass man gleich bewaffnet auftreten müsse. Die Demoralisation des Militärs war dann umso gewisser. Nur einige Mitglieder der Montagne waren derselben Ansicht. Sie wurden aber überstimmt. Es wurde 10 Uhr. Wir gehen ins Palais National, früher Palais Royal. Unter den Bäumen spielen die Kinder, die Blumen duften und alles hat den friedlichsten Anstrich. Auf einmal rückt die Artillerie der Nationalgarde in den Garten. Lauter Männer aus den höheren Klassen der Gesellschaft. Sie stellen sich im Kreise auf und erklären sich für die Montagne und gegen das Gouvernement. Ledru Rollin tritt hinzu, der Ruf »Vive la République, vive la Constitution« erschallt und im Nu begeben sie sich an den Ort der Versammlung, an das Château d'Eau. Wir eilen durch andere Straßen nach der Rue de Lille, um einige Freunde abzuholen und dann ebenfalls nach dem Château d'Eau zu laufen. Es ist unterdes 11 Uhr geworden. Eben wollen wir unseren Weg antreten, da tönt das Signalhorn der Jäger von Vincennes, lauter Scharfschützen mit Spitzkugelbüchsen, die auf 800 Schritt treffen. Die Straße ist voll von ihnen. Sie laden, sie versperren uns den Weg und nur mit Mühe gelangen wir auf dem Karussellplatz an. Hier entfaltet sich die Kavallerie. Der Platz selbst und der ungeheure Hof der Tuilerien ist zu einem Lager geworden. Die Reiter sitzen auf, sie ziehen die Säbel und Jäger und Kavallerie, gefolgt von mehreren Regimentern Linie, setzen sich nach dem Tuileriengarten in Bewegung, um von da in die Rue de la Paix zu rücken, welche die Verbindung zwischen den Boulevards und dem Palast der Nationalversammlung bildet. Die Truppen hatten hier einen herrlichen Posten. Hier wollten sie den Zug des Volkes abwarten und hier ihn sprengen. Die Sache wurde sehr ernst. Der Kampf wurde heraufbeschworen, die Montagne konnte nicht mehr zurück und das Gouvernement nicht weniger. Die Revolution und die Konterrevolution boten sich die Stirn. Die Freiheit Frankreichs und das Schicksal von ganz Europa sollte entschieden werden. Durch die verschiedenen Truppenkorps aufgehalten, erreichten wir erst nach vielen Umwegen die Boulevards und stoßen hier auf die Spitze der Volkskolonne, die sich vom Château d'Eau aus bereits in Bewegung gesetzt hatte und mit festem Schritt in Reihen von 20 Mann, leider aber ohne Waffen, der Nationalversammlung entgegenrückte. Paris hatte in diesem Augenblick einen Anstrich, den die beste Feder nicht schildern kann. Ich versichere dir, es rieselte mir kalt über den Rücken. Die Kontraste dieses merkwürdigen Tages werden mir unvergesslich bleiben. Nach der friedlichen Stille des Morgens, nach der geschäftigen Eile von 9 und 10 Uhr, kam jetzt die Hitze und die Wut des Mittags. Die Sonne brannte vom Himmel herab, das Straßenpflaster glühte und zugleich erhob sich jener eiskalte Wind, der in den letzten Wochen so viele Tausende ins Grab gebracht hat. Ein wahrer Pesthauch wehte durch ganz Paris. Man fühlte, dass die Cholera an 100 Türen pochte, in diesem Augenblick. Und nun die Bewegung des Volkes. Die Läden schließen sich, die Häuser werden verrammelt. Es ist, als hätten sich mit einem Male alle Schlupfwinkel der ungeheuren Stadt geöffnet. Männer in Blusen, im Frack, in der Uniform der Nationalgarde stürzen zu Tausenden aus allen Seitenstraßen und schließen sich dem Zuge an, der immer kolossaler dahinschwenkt. Jetzt ein Racheschrei aus 20.000, 30.000 Kehlen. Jetzt Totenstille. Weiber mit gelösten Haaren stürzen ihren Männern nach und suchen sie zurückzuhalten. Mädchen umschlingen weinend ihre Freunde. Unaufhaltsam werden sie alle in den Strudel mit fortgerissen. Dächer, Bäume, Treppen und so weiter füllen sich mit Menschen. Hier blitzen Messer und Dolche, die einzigen Waffen, die man bei sich trägt. Die herrlichsten Kostüme und die scheußlichsten Lumpen wogen in einem bunten Gemisch durcheinander. Alles eilt weiter, man weint, man lacht, flucht, betet. Tod und Leben berühren sich in der nächsten Nähe, denn die Leichenwagen, welche mit oft 3 oder 4 Särgen von Cholera-Toten vorbeifahren, können sich nur mit Mühe vor dem immer mehr anschwellenden Zuge retten. Die Pferde bäumen sich, die Leidtragenden werden von den Leichenzuge getrennt und mit ihnen in den Zug des Volkes gerissen. Vive la République, vive la Constitution! So braust es vorüber. Paris hat sich erhoben und der Geist der Revolution blickt aus den Tagen der Vergangenheit in diese ewige, unverwüstliche Stadt, die das Unglück ihrer Schwester Rom rächen will. Paris und Rom, dies sind die Pole, in denen sich diese schreckliche Bewegung des 13. Juni dreht. Doch wozu dies schildern? Man muss so etwas erlebt haben, um die furchtbare Wichtigkeit jener 2 Stunden zu begreifen. Die Montagne hatte erklärt, in 2 Stunden würde alles entschieden sein. Es sollte entschieden werden, aber die Tyrannei sollte diesmal siegen, nicht die Montagne. Als nämlich der Zug die Ecke der Rue de la Paix erreicht hat, kommandierte General Chanrière sein »Vorwärts« und das Militär rückt in die Flanke der Kolonne. Ein schrecklicher Wirrwarr beginnt jetzt. Die Vordersten stürzen auf die Knie, reißen die Kleider von der Brust und rufen dem Militär zu, sie zu durchbohren. Sie könnten nicht anders. Das Gouvernement habe die Konstitution verletzt, man wolle die Römische Republik unterdrücken, man sollte auch jetzt nur sie morden, sie seien wehrlos, man sollte die Wehrlosen ehren und die Republik umsonst. Das Militär hat bald die eine Hälfte des Zuges von der anderen getrennt. Wir waren noch sehr weit von dem Ort des Zusammentreffens entfernt, aber wie eine Schlange rechts und links zuckt und sich zusammenbiegt, wenn man sie mitten durchschneidet, so zuckte auch der Angriff des Militärs im Nu bis in die letzte Reihe des Zuges nach. Die Kolonne löst sich jetzt an allen Ecken. Der Angriff ist geschehen. Aux armes, zu den Waffen, heult es aus vielen 1000 Kehlen. Alles stürzt nach Hause, um die Gewehre zu ergreifen, und die Boulevards, die eben noch eine Menschenmasse von vielleicht 200.000 bis 300.000 Menschen zählten, sie sind in Zeit von 10 Minuten fast so gut wie verödet. Im Innern der Stadt, die wir gleich darauf im Galopp durcheilten, um das Palais National zu erreichen, wo man Waffen ausliefern wollte, herrschte jetzt die fürchterlichste Gärung. Hier und da setzte man schon die Brecheisen an, um das Straßenpflaster in Barrikaden zu verwandeln. Die Barrikadenkämpfer des Februar, des Juni und aller früheren Revolutionen traten mit geladenen Musketen in die Straßen. Alles rüstete sich zum Streite, und jeder war davon überzeugt, dass die kommende Nacht eine der blutigsten sein würde, welche je für die Freiheit herangebrochen. Aber das Schicksal hatte es diesmal anders beschlossen. Die Torheit, die die Montagne das Volk 2 Tage lang im Losschlagen verhinderte und dadurch dem Gouvernement Gelegenheit gab, alle Streitkräfte zu entwickeln, machte nicht nur der friedlichen Demonstration ein Ende, sondern auch allem weiteren Kampfe. So wie sich nämlich das Volk von den Boulevards verlief, rückte ihm auch das Militär nach und besetzte in Zeit von einer 30 Minuten alle nötigen Positionen. Sämtliche Straßenecken starrten von Bajonetten. In dem 1. Stockwerk fast eines jeden wichtigen Eckhauses hatten sich die Jäger von Vincennes, die afrikanischen Schützen, mit Gewalt einquartiert und beherrschten von da aus sämtliche Zugänge. Jedem Versuch, eine Barrikade zu beginnen, folgte aus irgendeinem Hinterhalt ein Schuss und der unwiederbringliche Tod eines Unglücklichen. Gegen 3 Uhr nachmittags war auch die leiseste Idee eines Widerstandes zunichte. Um diese Zeit erfolgte dann auch der Angriff auf ein Palais, in dem sich die ganze Montagne versammelt hatte, um von dort aus den fernen Verlauf der Insurrektion zu dirigieren. Sie wurde zerstreut und die Führer und Häupter der Bewegung stecken nun beidseits in den Kellern der Tuilerien oder in den sonstigen Gefängnissen oder sind auf der Flucht. Ledru Rollin soll nach Lyon geeilt sein, um den Aufstand der Provinzen zu organisieren. Die Polizei zog dann den ganzen Abend durch die Straßen und nahm Verhaftungen vor. Der reaktionäre Teil der Nationalgarde fraternisierte mit dem Militär und überließ sich der bestialischen Freude seines leichten Sieges, indem er die Pressen der revolutionären Journale zerbrach und ähnliche Heldentaten verübte, zu denen sich das Selbstvolk in fruchtbarsten Augenblicken seiner Siege nie verleiten ließ. Mit dem Hereinbrechen der Nacht war fast jede Spur einer geschlagenen Insurrektion verschwunden. Paris leuchtete von Millionen Lichtern. Mit Singen und Lachen trieb man sich durch die Straßen. So tanzt man auf Gräbern, nur in der Stille der Wohnungen knirschte die halbe Bevölkerung vor Wut. Eine Wut, die sich immer wieder Luft macht und die zuletzt dennoch siegt, trotz aller Anstrengungen jener momentan Mächtigen, die in solchen Insurrektionen nur das Spiel einiger Unzufriedenen sehen und nicht begreifen wollen, dass eine Zeit herangebrochen ist, wo die alte Gesellschaft sich löst und zwei Klassen einander gegenübertreten. Im Todeskampfe. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Hier hast du die treueste Schilderung des 13. Juni. Für Paris und für Frankreich hat er den Belagerungszustand von 11 Departements mit sich gebracht. Das Aufhören der meisten Freiheiten, den Sieg der konterrevolutionären Partei, den sich jetzt die Legitimisten und die Orleanisten streitig zu machen suchen werden. Für Frankreich ist dieses Unglück indes nicht so sehr zu bedauern als für das übrige Europa. Die Republik steht felsenfest in Frankreich. Das Volk, erschöpft durch die grässlichen Anstrengungen der letzten 15 Monate, hat einige Zeit nötig, um sich zu erholen und so sicher, wie es Louis der 16., Karl der 10. oder Louis Philippe vom Strohne stieß, wird es auch einst dem Bourgeois-Regiment eines Odillon Barrot, eines Fouchère, Dufour und so weiter ein Ende machen. Das Schlimmste bei dem Sieg der ministeriellen Seite in Frankreich ist der Rückschlag, den er auf Italien und Deutschland haben wird. Beide Länder sind jetzt verloren. An eine Intervention der Republik zugunsten der Freiheit ist jetzt nicht mehr zu denken. Im Gegenteil wird man den Weg verfolgen, den man jetzt vor Rom einschlug. Italien wird zertreten werden, Ungarn wird sich schwerlich auf die Dauer halten können, Deutschland, unser armes Deutschland, wird den Preußen und dem Chaos einheimfallen. Wie lange? Leb wohl, lieber Wilhelm. Grüße deine Frau und behalte lieb deinen Georg. Punkt.